Kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Herz statt Hetze, das ist der Slogan der Grünen für einen Europawahlkampf. Europa muss fairer werden, sagen die Sozialdemokraten. Die anderen setzen auf Sicherheit. Aber das dominierende Thema bei diesem EU-Wahlkampf, der jetzt noch 4 Wochen dauern wird, ist natürlich die Affäre um Lena Schilling. Lena Schilling, 23, die jüngste Kandidatin. Sie soll Österreich, wenn die Grünen reinkommen, im Europaparlament unterstützen. Sie wird eine der 705 Abgeordneten dort. Aber wie sehr schadet sie eigentlich diese Affäre um die es momentan geht? Es heißt, werden zumindest diese Stimmen laut, sie habe im Umgang mit der Wahrheit so das eine oder andere Problem. Darüber werden wir heute sprechen. Das zweite Thema wird eben sein, wie verhalten sich die Medien im Umgang mit derartigen Affären. Die teilen ja heftig aus, die einen, die anderen ziehen zurück. Und das dritte Thema wird eben sein, Dominic Thiem. Ja, wir haben mit ihm mitgelitten in den vergangenen Monaten. Er hat perfekt gespielt zu Beginn seiner Karriere, hat die US Open gewonnen und jetzt ist dieser Traum vorbei aus. Er hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße im Studio Peter Belinker, SPÖ-Insider, langjähriger, sehr erfolgreicher Chefredakteur von Magazinen und Tageszeitungen. Keiner kennt den Umgang mit Affären besser als er.
Oder Karl Wendel kennt auch den Umgang.
Ja, aber er kennt beide Seiten. Er musste als Chefredakteur oft entscheiden, was veröffentlichen wir nicht. Jetzt aber gleich zur Affäre Nummer 1 momentan, wenn es eine Affäre ist. Lena Schilling. Es heißt, sie habe in der Vergangenheit ein Ehepaar angeschwärzt, sie habe 2 Journalisten vorgeworfen, dass sie mehr oder weniger MeToo-artig ihr genähert sind. Und einen Mitstreiter in der Grünen Partei hat sie ebenso beschuldigt. Nichts von dem ist hundertprozentig bewiesen. Es gab auch kein Gerichtsverfahren, es gilt die Unschuldsvermutung, aber die Aufregung ist groß. Peter Belinker, wie siehst du die Affäre?
Naja, man muss einmal sehen, was sind die Fakten. Die Fakten sind, dass die Frau Schilling, Neueinsteigerin in der Politik, eine junge, eloquente, aber politisch unerfahrene, relativ unerfahrene Frau, von einem Ehepaar gesprochen hat, im Freundeskreis, sagt man, also mit 2, 3 Personen, über deren Umgang miteinander. Und da muss man wissen, die waren auch sehr eng befreundet, das Ehepaar und die Frau Schilling. Und wie das so ist mit enttäuschten Freundschaften, sind es die härtesten Auseinandersetzungen da. Und das dürfte passiert sein. Das heißt, sie hat mehreren, 2 oder 3 Personen, genauer ist es noch nicht klar, gesagt, das ist komisch, da sorge ich mich um die Ehe derer, weil der Haut ist sogar, oder angeblich ist sogar ein Baby verloren gegangen durch diese. Das ist alles nicht weder bewiesen noch gerichtsanhängig. Ja? Gut, und das ist seit Monaten eigentlich in Journalistenkreisen Thema gewesen, dass da irgendwas ist mit der Schilling und wisst ihr was und wisst ihr was. Und die Nominierung der Frau Schilling war ja auch nicht widerspruchsfrei. Nicht? Es gab und gibt ja in den Grünen viele Skeptiker, was die Nominierung betrifft. Gut, Punkt. Es ist weder, und dann gibt es eine einzige Sache, an die man sich halten kann. Das ist eine Unterlassungserklärung. Ja? Das heißt, die Frau Schilling hat unterzeichnet ein Dokument, anwaltlich, dass sie diese Behauptungen nicht mehr macht über dieses Ehepaar. Und hat auch privat, wie sie sagt, und wie man auch weiß, dass das stimmt, 20.000 Euro dafür, für Strafe, wenn sie das weitermacht, unterschrieben. So, jetzt muss man wissen, Unterlassungserklärung ist kein Urteil oder sowas. Ja? Es gibt auch eher gesagt, nichts Strafrechtliches derzeit, was am Tisch liegt. Weil wenn ich jeden Politiker oder auch jeden von mir als Journalisten, der irgendwas erzählt, irgendein Gemauschel über jemand anderen, wenn ich den vor Gericht bringe oder das klage, dann gibt es bald keine Politiker und vielleicht auch keine Journalisten mehr.
Ja, aber auffallend ist schon, dass der Standard und die Tageszeitung der Standard, ist es ja gewesen, diese Affäre natürlich veröffentlicht hat, eine ganze Seite, und genau an dem Tag, an dem Lena Schilling quasi ihre Kandidatur gefeiert hat, die Plakate aufgehängt worden, das kann ja kein Zufall gewesen sein, oder?
Naja, vom Standard weiß ich nicht. Ich weiß, dass es mehrere Zeitungen überlegt haben, diskutiert haben. Auch der Kurier, habe ich gelesen, hat es diskutiert. Für die waren das alles zu privat, also rein private Sachen oder schwerpunktmäßig private Sachen. Kein politisches Substrat. Der Standard hat es gemacht, behauptet, die Autoren behaupten, sie haben auch mit etlichen anderen gesprochen. Das ist alles allerdings anonym. Das heißt, ich würde auch dem Standard, den ich ja sehr schätze, vor allem dessen neuen Chefredakteur ich sehr schätze, raten, wenn Sie da so unter Druck kommen, dann müssten Sie eigentlich belegen, wer ist es, was waren das für konkrete Vorwürfe. Also nur ein Gemauschel, die hat das über den gesagt oder mit dem was gehabt oder nicht gehabt oder behauptet, das ist ehrlich gesagt für eine wirkliche Dimension dieses Artikels zu gering.
Ja, aber trotzdem, die Empörung ist groß, die Diskussionen ebenso. Auffallend ist, dass die anderen vier Kandidaten für die EU-Wahl, allesamt Männer, sich eher zurückhaltend geäußert haben über diese...
Von den anderen vier Parteien.
Von den anderen vier Parteien, ja.
Das war ja die erste Diskussion, so eine sogenannte Elefantenrunde dort. Puls war das, glaube ich, und Puls TV. Und da hat mich wirklich frappiert, dass alle vier sich in dem Fall jetzt hinter die Frau Schilling gestellt haben. Das heißt, gesagt haben, also so auf diese Form kann man nicht jemand abmurksen. Sogar der Herr Wilimski, an sich kein besonderer Freund der Grünen, hat gesagt, also das ist unglaublich, mit solchen Methoden einer jungen Frau, glaube ich, hat er gesagt, also die Karriere zu vermiesen oder gar nicht zu halten. Das heißt, da gibt es schon noch sowas wie ein, man kann nicht sagen, das ist Kumpanei der Politik. Man kann aber sagen, das ist ein gesundes Gespür, wenn irgendjemand anderer solche Sachen in den Raum stellt. Noch dazu, wie du mit Recht sagst, zu dem Zeitpunkt, als die Plakate gerade aufgehängt wurden, da könnte auch viel Intrige dahinter stecken. Und zwar nicht mediale Intrige, sondern politische Intrige.
Ja, aber trotzdem ist natürlich schon im Vordergrund der Mensch Lena Schilling. Ja? Die Grünen haben in der Verteidigung ihrer Kandidatin eben gesagt, das ist Privatsache. Werner Kogler hat gemeint, das sei überhaupt nur ein mediales Gefurze.
Anonymes Gefurze.
Oder anonymes Gefurze. Die Frage ist aber schon... Ist der Umgang mit Menschen in der Politik ein Thema und eine Kategorie?
Na, natürlich ist alter Spruch der 68er, zu denen ich einmal nach 68er gehört habe, es ist nichts, alles Private ist auch politisch, kann politisch sein, speziell bei Politikern. Ja? Dennoch muss man sich anschauen, was ist an diesen Vorwürfen oder an diesen, um Kogler zu zitieren, anonymen Gefürze, was steckt da drinnen? Und bis jetzt zumindest ist mir nichts bekannt, was Substanz, politische Substanz hat. Ehrlich gesagt, wir haben in Europa so viele Probleme, ja, dass man gar nicht enden kann, die aufzuzählen. Und zwar nicht nur europäische, sondern globale Probleme. Ja? Wir haben einen Krieg in Europa. Wir haben den Klimawandel und dessen Folgen. Wir haben die Migrationskrise. Alles. Also mir fallen gar nicht mehr die Worte ein, die man da sagen könnte. Und dann stürzen sich alle drauf, was die Frau Schilling über den oder die gesagt haben mag oder nicht hat. Das ist absurd, muss ich sagen. Ja.
Nur eine Zwischenfrage, war es somit eine gute Entscheidung der Grünen, eine 23-Jährige, die jetzt dieses Stahlbad aushalten muss, diese wirklich wichtige Aufgabe hineinzuschicken? Oder vielleicht hätte man doch den einen oder die ein andere Kandidatin nehmen sollen?
Ich glaube, das war ja auch Intention die erste. Es waren ja Ministerinnen im Gespräch, die Frau Gewessler, die Frau Justizministerin, glaube ich, auch, die haben halt nicht wollen. Ja? Das heißt, es war dann, glaube ich, ein medial, jetzt spreche ich als Medienberater, nicht unkluger Schachzug, Ausschau zu halten nach einem jungen Gesicht mit einer Dynamik. Dass das dann vielleicht schief gehen kann, weil die halt nicht genau so war es, die Fallstricke der Politik und so, kann sein. Aber du kennst den alten Spruch, hast du einen Opa, dann schick ihn nach Europa. Das hat immer geheißen, die Parteien schicken dann ihre alten Verbrauchten, die sonst nichts mehr können, schicken es ins Europäische Parlament. Und da ist die Sehnsucht groß, das ist ein junges Gesicht. Und ehrlich gesagt, ich habe einen guten Schachzug gehalten gegen die vier Älteren. Das soll jetzt keine Frage jung gegen alt sein, aber gegen die vier Älteren als Zusatzangebot, eine Junge in die Schlacht zu schicken.
Ja, das ist vielleicht richtig, denn eines ist jetzt klar nach dieser Affäre und der Berichterstattung darüber ist natürlich Lena Schilling jetzt das bekannteste Gesicht.
Ja. War schon vorher, es hat der Umfrage gegeben, wo sie die bekannteste war.
In diesem EU-Wahlkampf, der für uns ganz, ganz wichtig wird, also für Österreich. Als Chefredakteur kann ich mir vorstellen, über viele Jahrzehnte kommt man oft in die Situation, soll ich das jetzt veröffentlichen oder nicht? Wurde das genug gegengecheckt oder nicht? Die Standardredakteure behaupten, sie hätten mit 50 Personen gesprochen und alle haben das bestätigt. Welche Affären waren in Ihrer Laufbahn, die da so bestimmt?
Ich habe Gott sei Dank nicht alleine entscheiden können oder müssen, sondern war immer mit einem Team von einer guten Redaktion, die das lang diskutiert haben, diese Fälle. Also das stand sogar bei der Geburt von News, war die berühmte Affäre Klestil. Also für diejenigen Zuschauer, die nicht so alt wie wir beide sind, ja. Thomas Klestil, Bundespräsident damals. Und die Gerüchte waren auch da schon lange in Zeitungsredaktionen. Damals waren es ja nur fast Zeitungsredaktionen. Da ist irgendwas mit der Ehe. Ja? Und Thomas Klestil hat das, katholischer Bundespräsident, hat es sehr heftig dementiert immer. Bis dann eben die Beweise, also und wir haben noch dazu damals einen Herausgeber und Chefredakteur gehabt, der ein besonders kräftiger Aufdecker war, nämlich Wolfgang Fellner. Und der hat angerufen und hat gesagt, was ist da jetzt? Ja, ich weiß nicht, ob er per Du war, aber er hat es sehr deutlich gesagt, was ist das jetzt? Und als das Dementi immer
lauer geworden ist,
ja. Hat er gesagt, na dann red mit uns. Und dann hat er ein Interview gemacht mit ihm, wo er das bestätigt hat. Nämlich, dass er kein Drama war, ist von daheim ausgezogen gewesen. Und dann später hat er die Mitarbeiterin, um die es dann ging, hat er auch geheiratet wieder. Also ein ganz normaler Vorgang. Und Klestil wäre klug gewesen, wenn er das schon früher und vielleicht kollektiver gesagt hätte.
Ja, aber es gab eine zweite Affäre, wenn ich mich richtig erinnere, die Affäre Schüssel. Ja, was war da?
Da, Gott sei Dank, war ich noch weiter weg vom Entscheidungsprozess, weil da habe ich auch ein Bauchweh gehabt. Da war der Schüssel im Wahlkampf, ich glaube 2006, und hat dementiert, dass es einen Pflegenotstand gäbe in Österreich. Ja? Und daraufhin wurde undercover, das war aber nicht breit diskutiert, Gott sei Dank, weil ich hätte auch da Bedenken gehabt, hat ein Kollege undercover, also das heißt in, glaube ich, Verkleidung oder so, ausgeforscht, dass eine Pflegekraft im Hause Schüssel nicht angemeldet, also schwarz war. Und das wurde dann natürlich entsprechend an der Glaubwürdigkeit des Bundeskanzlers, der sagt, es gibt keinen Pflegenotstand. Und da hat er selber sozusagen schwarz jemand angestellt, wurde das angenagt. Und es gibt Leute, ich glaube das nicht daran, aber aus dem Schüsselumfeld, die sagen, das war einer der wesentlichen Gründe, warum Schüssel dann die Wahl nicht gewonnen hat.
Das heißt, der Umgang mit Menschen und mit Affären ist natürlich auch Teil der Politik und man kann es nicht als absolute Privatsache abtun.
Das sicher nicht, aber man müsste, es liegt eigentlich in der Verantwortlichkeit von Medien, Journalisten, Herausgebern, zu prüfen, was ist da dran, was richte ich dadurch an. Wenn Sie anschauen, ganz schlimm ist es in den USA, wo ja Reporter hinter dem Busch liegen, es hat ja schon so einen Fall gegeben, um irgendwelche ehelichen Fehltritte oder Nicht-Fehltritte ausfindig zu machen. Da ist Österreich Gott sei Dank vorsichtiger und deswegen hoffe ich, dass auch da diese Kriterien. Erstens ist es, wie politisch ist der Vorwurf, wie gedeckt ist es vor allem von den Fakten und was richte ich mit einer Berichterstattung an?
Aber umgekehrt wird im Zusammenhang mit dem Fall Lena Schilling auch darüber diskutiert, ob es eben ein Grund war, warum man jetzt gerade eine junge Frau so angreift. Denn es sind heikle Vorwürfe, die gegen sie vorgebracht werden. Und es bedarf auch eines bestimmten Mutes, um überhaupt MeToo-Geschichten zur Anzeige zu bringen bzw. öffentlich zu machen. Mhm. Ist es jetzt ein Unterschied, ob das eine 23-Jährige macht, wie im vorliegenden Fall, oder ja, ein Politiker?
Ja, aber die Vorwürfe waren ja nicht, dass die Lena Schilling MeToo irgendjemand bedrängt hat,
nein,
sondern dass sie herumgequatscht hat, ja, vielleicht unfundiert, weiß ich nicht, dass sie einen Journalist bedrängt hätte. Und dadurch, wie es gestern der Kollege Westenthaler sehr zugespitzt formuliert hat, die Existenz eines Journalisten gefährdet hätte. Also, wenn ich mir anschaue, was da herumgeredet wird in diesen Sektoren, ja, und da wird dann immer gleich, es ist richtig, die MeToo-Debatte ist eine neue Form, die macht das heikler alles. Ja. Und was noch heikler macht, ist die Entwicklung der Technologien. In einem Zeitraum, wo man mit dem Handy alles fotografiert, permanent aufnehmen, faken oder nicht faken kann, ist natürlich die Gefahr viel größer, dass da ungefilterte Blödheiten in die Öffentlichkeit kommen oder unwesentliche. Ja? Also ich bin nicht im Detail so weit, dass ich weiß, ob diese MeToo-Vorwürfe gestimmt haben oder nicht, aber dass jemand, dass er 23-Jährige zu einer Freundin, ja, die später offensichtlich die Freundschaft sehr rasch vergessen hat, zu einer Freundin irgendwas erzählt hat oder nicht, ehrlich gesagt, da fehlt mir die politische Relevanz auf jeden Fall.
Ja, wir werden sehen, wie sich diese Affäre weiterentwickelt und vor allem, was die anderen Parteien noch über die politischen Mitbewerber in der sogenannten Giftlade haben. Wir müssen vier Wochen uns noch gedulden und es hieß immer, wir hoffen, dass dieser Wahlkampf zur EU nicht dreckig wird. Er ist es geworden bereits zum Beginn. Das ist ein Thema, über das wir heute sprechen und das auch diese vergangene, abgelaufene Woche dominiert hat. Das andere war der Untersuchungsausschuss, ein Untersuchungsausschuss von vielen. Die Leute wissen schon gar nicht mehr, worum geht's überhaupt. Sie vergessen das und vor allem jene, die vorgeladen werden, nehmen diese Vorladungen inzwischen auch gar nicht mehr so ernst. Sie kommen einfach nicht. Herbert Kickl war einmal zu Beginn, kurz dort, dann ging er bergsteigen. Die anderen haben gesagt, wir sind krank, wir haben keine Zeit, wir kommen nicht. Wie sinnvoll ist dieses Instrument des Untersuchungsausschusses eigentlich noch und ist es nicht schon missbräuchlich verwendet worden in den vergangenen?
Selbstverständlich, und das hat dazu geführt, weil es oft auch missbräuchlich war und dann über Sachen gegangen ist, die gar nicht der Anlass waren, dass er ein bisschen mutlos geworden ist oder dass ihm die Schärfe, die wirkliche, fehlt. Und das müsste man nachschärfen, gewisse Sachen. Nicht? Man müsste erstens weiter fassen können, die Anlässe. Also man kann das nicht nur sagen, das gehört nichts dazu. Oder wie jetzt gesagt wird, die Finanzaffäre in der Grazer FPÖ gehört nicht rein, obwohl es eigentlich auch um blaue Missstände ging. Weil das ist nicht ursprünglich angedacht gewesen. Und vor allem müsste man stärker bestrafen können, das Fernbleiben. Also, dass die mit einer lächerlichen Geldstrafe belegt werden, auch erst beim zweiten Mal. Ja? Oder dann, da finde ich gut, eigentlich könnten sie zwangsvorgeführt werden. Nicht? Das ist ja diskutiert worden, dass der Herr Benke zwangsvorgeführt wird. Ich bin neugierig, ob das passiert.
Ja, aber trotzdem wird auch diskutiert, ob man das nicht gänzlich so öffentlich macht, wie es in Amerika zum Beispiel der Fall ist. Da wird ein Hearing live übertragen, welcher Fernsehsender das dann übernimmt. Das obliegt den Fernsehsendern. Wäre das ein Weg, den man beschreiten könnte?
Ja, aber die Gefahr ist dann groß, dass noch mehr Missbrauch betrieben wird, weil dann zum Beispiel jetzt die spannendste Sache war die Vernehmung vom Herrn Trump in der Causa Stormy Daniels, also mit dieser Pornodarstellerin. Jetzt ist das kein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, ein Gerichtsverfahren, aber das Interesse war sehr, sehr groß. Das Unbehagen von Trump war sehr, sehr groß. Und die Gefahr ist natürlich, dass dann noch mehr je größer die Aufmerksamkeit ist, ist gleichzeitig die Missbrauchsgefahr größer. Allerdings haben Sie recht, Transparenz ist auf jeden Fall gut. Und transparenter als das direkt zu übertragen, geht nicht. Also man müsste sich da schleunigst was überlegen, um das zu reformieren, dieses Instrument. An sich ist es wichtig, weil es das Einzige, wo das Parlament sozusagen direkt noch nachhinein Affären prüfen kann.
Ja, viele Kritiker sagen eben, durch diesen Untersuchungsausschuss bzw. die Inflation an Untersuchungsausschüssen und auch die Inflation an Volksbegehren verlieren die Menschen Lust an der Demokratie. Und das ist eine große Gefahr dabei. Außerdem werden diese Untersuchungsausschüsse auch innenpolitisch missbraucht. So, Sie haben angesprochen die Affäre in Graz, das ist eine lokale Affäre und die FPÖ argumentiert natürlich, ein Untersuchungsausschuss ist eine Bundesgeschichte. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Trotzdem da die Frage, argumentiert die österreichische Politik nicht zu sehr nach hinten gewandt? Sollte man sich eher mit Zukunftsthemen befassen?
Ja, das ist klar. Nicht, das ist ja vielleicht kein Zufall, dass je mehr ungelöste Sachen am Tisch liegen, desto mehr beschäftigen wir uns dann mit Sachen, die waren oder die Pseudosachen sind, wie die Causa Schilling aus meiner Sicht bis jetzt. Ja. Das heißt, große, wie ist die Bildung künftig organisiert, Gesundheitspolitik in Österreich, ja. Wie läuft es weiter mit der Neutralität, hat die noch einen Sinn? All das wird wenig diskutiert mit dem Argument, das teilweise stimmt, das interessiert die Leute weniger, weil es komplexer ist und komplizierter und nicht so einfach ist, an Personen aufzuhängen. Ja, wo man dann so macht oder so macht, glaubst du dem oder der, ist die Frau Schilling so oder die andere Frau richtig. Also das ist eine Gefahr und man kann nur hoffen, aber das ist ein Appell auch an uns Journalisten, dass wir stärker in Zukunft wieder uns den wichtigen Fragen des Landes zuwenden.
Also mehr Hearings für die Zukunft und weniger U-Ausschüsse, denn ob etwas korrekt oder unkorrekt abgehandelt wurde, sollte bei den Gerichten bleiben. Jetzt ein ganz anderes Thema, ein weiter Sprung. Unser aller Held, Dominik Thiem, ja, muss aufhören, will nicht mehr, sagt, das war's. Er hat uns große Momente geschenkt. Ich erinnere nur an die US Open, an dramatische Kämpfe mit Nadal, Djokovic. Ja, jetzt hört er auf. Ja.
Tragisch, aber verständlich. Nicht? Er hat das, ich habe die Erklärung da jetzt, die er verlesen hat, auf den sozialen Kanälen gehört. Und das ist schon so. Ich meine, du bist ein besserer Tennisspieler als ich, aber wir beide wissen, wie entsetzlich eine Handgelenksverletzung sein kann. Und das hat ihn seit Jahren gequält. Ne? Und hängt natürlich zusammen mit diesem Motivationsverlust, mit den Schleichenden, den er hat. Und damit verstehe ich, also ich will nicht dauernd die Frage hören, kommen Sie noch in die Top 100 rein oder bleiben Sie auf 180 oder wo er ist. Das heißt, ja, es ist traurig, aber es ist verständlich. Und für ihn wahrscheinlich gut.
Ja, aber Österreich ist ein Land, wir brauchen natürlich sportliche Aushängeschilder. Dominik Thiem ist jetzt leider in der Tennispension. Er hat eben gesagt, aufgrund dieser Handgelenksverletzung konnte er sich nur mehr von einem Turnier zum nächsten schleppen. Und er hat gemerkt, ja, wenn ich jetzt gegen die Nummer 300 als ehemalige Nummer 3 verliere, ist das auch für den medialen Prozess ein schlechtes Aber. Österreich hat ja ein weiteres Highlight. Es ist nicht mehr lange hin und die Fußball-Europameisterschaft beginnt. Ja, wir gelten als momentan als gute, tolle, starke Truppe. Was erwartest du für die Fußball-Europameisterschaft?
Also die Trauben sollte man nicht zu hoch hängen, nach denen man greift. Also Europameister oder sowas wäre man nicht. Aber es ist schon möglich, dass Österreich die Vorrunde schafft. Und das wäre bei dem Kreis Frankreich, Holland und ich glaube Polen. Also da muss man zu den Top 2 gehören. Das heißt, man muss eine der beiden Großen, entweder Frankreich oder Holland, schlagen und darf dann nicht über Polen scheitern. Das ist allerdings möglich. Ich finde es toll, dass der Rangnick in Österreich bleibt. Und dass aus der Fülle guter Spieler, die wir zum Unterschied von früher haben, da spielen ja 20 in europäischen Top-Ligen im weitesten Sinn oder 15. Aus denen kann man ein gutes Team formen und dann kann wieder diese Fußballbegeisterung wieder hochschnellen. Aber nicht zu viel erwarten.
Ja, aber trotzdem beim Lotto heißt, alles ist möglich. Vielleicht ist bei uns im Fußball auch alles möglich. In der Innenpolitik, in der österreichischen, wie wir jetzt erfahren haben, diese Woche ist vieles möglich. Die Affäre Lena Schilling war ein bestimmendes Thema dieser Woche. Das nächste, diese doch blamablen Auftritte beim Untersuchungsausschuss und dann der Rücktritt von Dominik Thiem. All das in einer Woche mit einem Feiertag, wo normalerweise nicht so viel passiert, weil die meisten verreisen. Peter Belinker, danke vielmals für diese Wochenanalyse.
Danke für die Einladung.
War es eine spannende Woche?
Also ich würde mir ohne den ersten Teil schwer tun, sie als wirklich spannend. Spannend waren vor allem die Europacup-Spiele. Die Champions League, also auf dem sportlichen Bereich zu verfolgen.
Ja, gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir freuen uns auf die kommende Woche. Schönes Wochenende.